Onkologische Patienten können den behandelnden Ärzten manchmal ein ganz schönes Rätsel sein. Ich bin Lea und habe heute den Infektiologen Dr. Jakob Schröder hier zu Gast. Und wir wollen mal aufdröseln, wie man denn bei solchen Patienten am klügsten vorgeht. Hallo Jakob.
Hallo Lea, schön, dass ich heute hier sein kann.
Wir wollen uns heute mit unklaren Infektionen beschäftigen. Wann gehen wir denn erstmal von einer Infektion überhaupt aus?
Ja, ich glaube, das Kardinalsymptom für eine Infektion, was jeder kennt, ist Fieber. Fieber kann dauerhaft sein, kann in Intervallen auftreten, da gibt es unterschiedliche Erscheinungsformen und Fieber kann auch andere Ursachen haben, aber wir wollen uns heute immer darauf konzentrieren, dass Fieber das Hauptzeichen einer Infektion ist. Und dann können dazu weitere, zum Beispiel klinische Entzündungszeichen auftreten. Wir kennen alle diese fünf Dinge, Rubor, Kalor, Dolor, Tumor, Functio Laesa, also Rötung, Überwärmung, Schmerz, eine Schwellung und eine eingeschränkte Funktion. Es können laborchemische Entzündungszeichen dazukommen, also jeder kennt CRP oder Leukozyten oder auch etwas spezifischer das Procalcitonin. Und natürlich kann ich auch einen mikrobiologischen Keimnachweis haben. Also ich habe dann zum Beispiel schon einen Befund in einer Blutkultur oder einer Urinkultur oder anderen Untersuchungsmedien, was natürlich voraussetzt, dass das jemand schon untersucht hat. Und natürlich gibt es mit etwas abgestufter Aussagekraft natürlich auch charakteristische Bildgebungsbefunde, zum Beispiel im Ultraschall oder im Röntgen oder dann meistens aussagekräftiger im CT. Und dann kann die Kombination Fieber plus zum Beispiel ein ganz typisches Bild einer Lungenentzündung im CT kann natürlich auch schon fast beweisend für eine schwere Infektion sein.
Okay, gehen wir mal davon aus, ich bin jetzt ein junger Arzt, eine junge Ärztin und ich muss dann ganz schnell entscheiden, auch manchmal vielleicht in der Notaufnahme oder im Dienst, wenn ich alleine bin. Wie entscheidet man dann denn in so einem Moment, ab wann es wirklich vital bedrohlich ist oder eben nicht?
Ich denke, da gibt es drei Themenkomplexe, die man beachten sollte. Das erste ist, es gibt Symptome oder Symptomkonstellationen, die für dramatische Entwicklungen sprechen und für wirklich schwerste Krankheitszustände, bei denen immer die Alarmglocken bei mir klingeln müssen. Das kann zum Beispiel sein der Meningismus als Zeichen einer schweren Affektion des Gehirns, ebenso wie Bewusstseinsstörungen. Das kann eine Oligurie oder Anurie sein, also eine verminderte oder ganz ausgebliebene Urinproduktion. Das kann ein Peritonismus sein, als Zeichen einer Reizung des Bauchfells, zum Beispiel durch eine Perforation eines Hohlorgans oder andere Faktoren. Das kann natürlich eine Kreislaufdepression sein, bis eben hin zum Vollbild einer Sepsis. Das können schwere Weichteilinfektionen sein, also sprich, ich sehe eine ganze Extremität, die knallrot, schmerzhaft ist, da müssen wir im Hintergrund an Krankheiten bis hin zur nekrotisierenden Fasziitis denken. Dann gibt es natürlich Atemnot bis hin zur respiratorischen Insuffizienz und Beatmungspflichtigkeit, wäre dann Zeichen einer schweren Infektion der Lunge. Also wir sehen, diese ganzen Punkte zeigen sozusagen immer bezogen auf ein Organ eine schwere Funktionseinschränkung. Bei der Niere äußert es sich auf die eine Art und Weise, beim Gehirn auf die andere Art und Weise. Und immer wenn so ein Zeichen vorliegt, dann haben wir sozusagen eine schwere Organstörung und dann wird es gefährlich und dann muss man schnell handeln. Und in so einem Fall ist es meistens zu empfehlen, dass man erst eine zielgerichtete Erstversorgung macht nach ABCDE-Schema, möglicherweise auch mit intensivstationärer Überwachung oder Weiterbetreuung und dann die Detailversorgung macht man dann später. Aber da muss es dann schnell gehen, weil wenn wir dann in Richtung Sepsis und septischen Schock gehen, dann gilt immer noch die Regel Golden Hour of Shock. Und da muss ich in einer Stunde die wichtigsten Dinge geklärt und behandelt haben.
Wie man dann genau vorgeht und was man dann macht, da sprechen wir dann gleich nochmal drüber.
Genau.
Genau. Okay, was sind noch vielleicht andere Alarmzeichen?
Genau. Zweiter Themenkomplex ist, es gibt gewisse Erreger, die entweder grundsätzlich oder in gewissen, ich sage mal, Körperteilen, Körpermedien, Untersuchungsmedien da nicht hingehören und bei denen immer die Alarmglocken klingeln müssen. Also ein Beispiel zum Beispiel ist MSSA, also Staphylococcus aureus. Nicht überall, aber im Blut. Wenn ich Blutkulturen abnehme, entweder auf Verdacht oder weil ich den Verdacht einer schweren Infektion habe und ich finde Staphylococcus aureus, das ist nie eine Verunreinigung, das muss ich immer ernst nehmen. Das muss ich ernst nehmen und behandeln. Das gleiche gilt für Pilze im Blut, zum Beispiel Candida oder noch gravierender Aspergillen, Schimmelpilze. Pilze gehören nicht ins Blut, genauso wenig wie Staph aureus Bakterien. Das ist ein medizinischer, infektiologischer Notfall, den ich sofort behandeln muss. Gleiches gilt für die Malaria tropica, auch wenn ein Patient in dem Moment vielleicht halbwegs gesund erscheint oder Symptome habe, die ich im ersten Moment gar nicht mit einer Malaria in Verbindung bringe, zum Beispiel Durchfall. Der Nachweis einer Malaria tropica ist zwingt mich zur Reaktion. Da muss ich handeln und muss ich reagieren und therapieren. Meningokokken wäre ein weiteres Beispiel, als ein Beispiel eines sehr gefährlichen Erregers. Und dann gibt es natürlich auch multiresistente Erreger, die einem schon grundsätzlich Sorgen machen, die aber natürlich in gewissen Körperflüssigkeiten wieder oder Körperkompartimenten gefährlich sind. Also wenn wir zum Beispiel einen Pseudomonas mit mehreren Resistenzen bei einem Haut- oder Wundabstrich finden, dann muss man das einordnen und gucken, ob der Patient wirklich klinisch krank ist. Und das muss nicht immer zwingend eine Reaktion nach sich ziehen. Wenn wir aber zum Beispiel bei einem klinisch kranken Patienten so einen Keim in einer Blutkultur finden, dann ist das genauso dramatisch wie zum Beispiel ein Staphylococcus aureus. Zwingt auch zur Behandlung. Also sprich, die Liste kann man weiter lange fortsetzen, aber es gibt gewisse Erreger, die einen, ich sage immer, fast unabhängig vom klinischen Zustand des Patienten zum Handeln zwingen. Und dann gibt es natürlich noch das große Feld der patientenseitigen Faktoren. Also was für eine Vorbedingung bringt der Patient mit, wenn er kommt? Ist er schon vorerkrankt? Ist er schwer vorerkrankt? Und der alles entscheidende Punkt, der hier mein Vorgehen immer ändert, ist die Immunsuppression. Sprich, ein Patient, der irgendeine Art von Immundefekt, Immunschwäche hat, sei es durch eine Erkrankung, die er hat, die entweder unerkannt ist zum Beispiel oder nicht adäquat behandelt oder die eben grundsätzlich dauerhaft sein Immunsystem schwächt. Beispiele wären zum Beispiel eine nicht adäquat behandelte HIV-Infektion, eine Asplenie, also fehlender Milz, T-Zell-Defekte, Antikörpermangelsyndrome als eines Beispiel, aber auch Dinge wie eine medikamentöse Immunsuppression durch uns Ärzte, also zum Beispiel Gabe von Rituximab oder Cortison-Dauertherapie in hohen Dosen. Das sind Patienten, die sind extrem gefährdet für schwere Infektionserkrankungen. Und dann gibt es auch natürlich andere Erkrankungen, die den Patienten nicht unbedingt bessere Startbedingungen geben, eine Infektion gut zu überstehen, zum Beispiel ein schweres metabolisches Syndrom, Niereninsuffizienz oder auch schwere kardiale und pulmonale Grunderkrankungen. Und diese Faktoren, die muss ich kennen, weil das auch mein Vorgehen ändert und auch die Breite und Tiefe der Diagnostik, die ich dann machen muss.
Also fassen wir mal zusammen. Die Alarmglocken sollten immer bei bestimmten Symptomen läuten. Genau. Oder bei bestimmten Erregern, die du gerade aufgeführt
genau,
hast.
Richtig.
Vor allem, wenn die im Blut halt vorkommen.
Korrekt.
Natürlich dann in Einordnung, wo jeweils die Probe her ist, wie der Patient aussieht. Und dann gibt es aber auch bestimmte Patientenfaktoren. Wenn die vorliegen, dann muss man immer sehr aufmerksam sein und das wirklich dringlich behandeln.
Genau, richtig. Also und vielleicht noch als erweiterte Zusammenfassung kann man sich merken, dass immer Infektionen gefährlich sind, die sich schnell und systemisch im Körper ausbreiten. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Krebserkrankung im Zeitraffer. Zum Beispiel Staphylococcus aureus ist ein gutes Beispiel, der metastasiert tatsächlich so richtig. Also ich habe irgendwo einen sogenannten Fokus, zum Beispiel eine Weichteilinfektion oder ein Abszess an den Mandeln oder was auch immer. Und dieser Infektionsherd streut dann übers Blut Erreger, die sich in anderen Organen wie Metastasen bei einer Tumorerkrankung absiedeln können. Und ich finde, dieses Bild ist ganz, ganz plastisch, weil dann sieht man, dass das eben einfach nicht, ja, so ein dicker Hautabszess ist, der ist irgendwie lästig, sondern das ist halt tatsächlich eine Erkrankung, die halt in ihrer Schwere und in ihrer Schnelligkeit des Fortschritts halt wirklich mit einer Krebserkrankung vergleichbar sein kann.
Da spielt dann Zeit wahrscheinlich auch eine große Rolle oftmals.
Tatsächlich,
ne?
Genau. Ja, ja. Und das ist eben, und diese drei großen Blöcke, die ich jetzt gerade genannt habe, die helfen einem, das so ein bisschen einzuordnen, womit ich mich da beschäftige.
Dann kommen wir mal zurück zu diesem Bild. Ich bin eine junge Ärztin, ein junger Arzt und ich stehe jetzt hier vielleicht alleine in der Notaufnahme und muss jetzt was entscheiden. Wie würde ich dann vorgehen? Hast du vielleicht für die Ärzte da draußen so ein kleines Kochbuch, ein Kochrezept, wie sie bei solchen Patienten am besten vorgehen, damit sie nichts übersehen, damit sie nicht irgendwie sinnlos Sachen machen oder vielleicht in der falschen Reihenfolge oder so?
Klar, ich liebe Kochen und da kann ich gerne weiterhelfen. Also ich denke, eine Regel, die man immer beherzigen sollte, ist immer irgendeine Art von Kultur oder Probe zu gewinnen, bevor man therapiert. Wie ausführlich man jetzt untersucht, ob man jetzt vorher CTs macht und Sonografien und weiß ich nicht was alles andere, das muss man eben nach der Dringlichkeit einschätzen. Aber selbst wenn das eine Notfallsituation ist, wo ich einen kritisch kranken Patient habe, sollte ich immer versuchen, irgendeine Art von Probenmaterial abzunehmen und zu gewinnen, bevor ich in diesem Fall dann breit empirisch, also erstmal auf Verdacht therapiere. Das ist oft in klinischen Abläufen eigentlich normal machbar. Ich muss nur dran denken. Also jeder Patient, der eine Antibiose kriegt, braucht einen Zugang und den lege ich frisch und dann nehme ich aus dem Zugang einmal Blutkulturen ab. Parallel steche ich noch einmal frisch Und dann gebe ich die Antibiose. Das ist kaum Zeitverzug. Ich muss einfach das berücksichtigen. Und dann habe ich ein paar Blutkulturen, bevor meine ganze Therapie begonnen hat. Und die gibt mir nachher unschätzbar wichtige Hinweise, welcher Erreger tatsächlich vorliegt. Und das kann dazu führen, dass ich meine Therapie komplett umstellen muss und sollte. Weil, man muss daran denken, in der Regel ist es so, dass eine intravenöse Antibiotikagabe eine Blutkultur sterilisiert. Dann ist es so, dass man, wenn es nicht so dringlich ist, eigentlich eben erstmal die Diagnostik breit aufstellt und dann eine Therapie einleitet. Das ist eigentlich so ein Grundsatz der Infektionsbehandlung, weil wir behandeln letztendlich keine einzelnen Laborwerte oder auch nicht eine einzelne Rötung eines Fingers oder einen Fleck im Röntgenbild, sondern ich muss das immer im Gesamtkontext sehen. Das kann man sich so vorstellen wie verschiedene Bausteine, die ich dann zu einem Gesamtgebäude oder Bild zusammensetze. Also ein CRP von 30 ist keine Antibioseninduktion für sich alleine genommen. Und eine Verschattung auf dem Röntgenbild ist auch keine Antibioseninduktion, weil ich muss Differentialdiagnosen im Kopf haben und gucken, wo das herkommt. Ja. Daraus ergibt sich auch, dass Watch and Wait durchaus eine Strategie sein kann. Wenn ich einen gesunden, jungen Patienten habe und der hat halt einen CRP von 30 und hatte einmal Fieber vor ein paar Tagen, das ist wieder weg, ist nicht unbedingt eine Konstellation, wo ich jetzt sofort eine Breitbandantibiose geben muss. Da kann man durchaus überlegen, okay, wir machen mal Kontrollen, wir schauen den Verlauf an und gehen der Sache weiter auf den Grund, aber ich therapiere nicht sofort. Und dazu gehört eben auch, dass ich die Laborbefunde, die ich mir vorliegen habe, dass ich sie klug interpretiere, weil auch da gibt es Konstellationen, die zum Beispiel zeigen, dass eine Infektion im Anflug ist oder auch im Abklingen. Ein gutes ähnliches Beispiel war zum Beispiel auch in der Corona-Pandemie, wo man mit den CT-Werten bei der SARS-CoV-2-PCR ganz gut sehen konnte, mit etwas Erfahrung, ist das eine Infektion im ansteigenden Ast, also kommt die gerade oder geht die gerade?
Ja, da erinnere ich mich nur gut zurück an die Uni und wie wir damals immer die ganzen Laborbefunde durchgesprochen haben und okay, wie interpretiert man das jetzt? Das ist ja auch eine Kunst für sich, aber da kriegt man natürlich auch Erfahrung. Ne?
Genau, und es gibt charakteristische Kurven, zum Beispiel, dass die Leukozyten zum Beispiel relativ früh ansteigen und sich dann unter adäquater Therapie normalisieren sollten. Im Gegensatz dazu aber CRP oft in der ganz, ganz frühen Phase noch nicht nachweisbar ist, dann aber ansteigt, oft auch exorbitant. Und teilweise, wenn es dem Patienten klinisch schon besser geht, habe ich dann plötzlich riesig hohe CRP-Werte und denke, oh Gott, irgendwas läuft schief. Und das ist aber nicht so. Das muss ich einschätzen können und dann hilft mir das auch, den Patienten adäquat zu behandeln.
Ja, dann kommen wir mal zur Diagnostik, die man ja dann fahren sollte, wenn man irgendwie Zweifel hat und es gibt vielleicht nur einen Laborwert oder so. Da gibt es ja auch invasive Dinge und weniger invasive. Wie geht man da vor? Manchmal traut man sich ja vielleicht auch nicht, direkt irgendwas Invasives zu machen. Was würdest du da empfehlen?
Bei der invasiven Diagnostik muss ich ja immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Das heißt, ich muss mir überlegen, ist die möglichen Komplikationen, die ich mit dieser Untersuchung jetzt auslöse, sind die mein Erkenntnisgewinn und den Benefit für den Patienten vor allem? Weil es geht nicht nur alleine um unsere akademische Befriedigung, sondern auch darum, dem Patienten zu helfen. Steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Und eine Bronchoskopie zum Beispiel ist jetzt, auch wenn ich so gut kann, jetzt keine Untersuchung, die man immer und ständig machen muss, genauso wie eine Koloskopie oder eine Aszitispunktion. Alles sind Untersuchungen, die ihren Stellenwert haben und die extrem wichtig sind, mit denen ich aber auch immer irgendwas kaputt machen kann. Sprich, die Diagnostik wird eigentlich umso wichtiger, je unklarer die Sache ist und je kränker der Patient ist. Also wenn ich in der Situation bin, wo mir jemand quasi unter den Fingern wegstirbt, um es mal dramatisch zu sagen, dann muss ich alles tun, was ich kann, um eine Diagnose zu erzwingen, um eben eine effektive Therapie zu machen. Und dann kann das auch dazu führen, dass ich sage, gut, wir machen jetzt Bronchoskopie, wir machen Aszitispunktion, wir gewinnen so viele Materialien, wie es geht, um irgendwo den Übeltäter zu finden.
Okay, dann gucken wir jetzt mal auf die Labordiagnostik. Die ist ja auch sehr wichtig. Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, wie man da vorgehen sollte? Gibt es Sachen, die man auf jeden Fall vor anderen Dingen abnehmen sollte, testen sollte? Hast du da noch irgendwie einen kleinen Leitfaden?
Ja, ich glaube, zu dem Thema könnte man fast eine eigene Folge machen. Letztendlich ist es so, dass tatsächlich jeder Erreger so seine eigenen Eigenheiten hat. Das heißt, ich muss schon auch ein bisschen meinen Verstand einschalten und mir überlegen, okay, was könnte der Patient jetzt eigentlich haben? Also jeden Erreger weise ich unterschiedlich nach und Verfahren, die bei einem Erreger gut funktionieren, funktionieren bei einem anderen nicht oder sind zum Beispiel extrem zeitaufwendig. Nehmen wir mal als Beispiel einen kulturellen Direktnachweis. Sprich, ich habe zum Beispiel Bakterien im Blut oder in einer anderen Körperflüssigkeit oder einem Untersuchungsmaterial und das möchte ich direkt im Labor kultiviert haben. Wenn ich dann zum Beispiel in einer Blutkultur Staphylococcus aureus finde, das kann innerhalb von wenigen Stunden zurückkommen, das Ergebnis, wenn das jetzt wirklich hoch keimbelastet ist, dann habe ich eine vernünftige Aussage und kann handeln. Wenn ich eine gleiche Untersuchungsmethode mit dem Verdacht auf Tuberkulose zum Beispiel mache, nehmen wir mal an, wir nehmen Sputum, also aus der Lunge gewonnenes Sekret oder ausgehustetes Sekret, und ich mache daraus eine Kultur auf Tuberkulose, dann gibt mir sie, wenn sie positiv ist, einen sicheren und verlässlichen Befund und ist auch der Goldstandard. Einziges Problem, dauert 6 bis 8 Wochen. Das heißt, damit kann ich in der Akutdiagnostik komme ich nicht zurecht. Dann gibt es zum Beispiel Sachen, dass man bei Infektionen von manchen Organen kann man auch histologisch unter dem Mikroskop direkt einen Erreger identifizieren. Das kann man zum Beispiel bei der Malaria, das kann man eben auch bei der Tuberkulose zum Beispiel, oder das kann man auch zum Beispiel bei Pilzerkrankungen, wo ich dann wirklich den Pilz mit seinen Charakteristika unter dem Mikroskop sehe. Anderes, ganz anderes Beispiel ist zum Beispiel Antikörpernachweis. Bei vielen Infektionen, HIV, CMV, EBV, Dengue, ganz wichtiges Diagnosemittel, aber was ich dann immer wissen muss, ich muss die verschiedenen Antikörpertypen richtig interpretieren können und ich muss auch wissen, dass in der Frühphase einer Infektion die Antikörper oft noch gar nicht da sind, weil, was messe ich denn? Ich messe eine Reaktion des Körpers auf einen Erreger und der braucht eine gewisse Zeit, um sich zu entwickeln. Auch das ist wieder krankheitsspezifisch unterschiedlich, das können wenige Tage sein, das können ein paar Wochen sein, muss ich wissen. Dann kann ich zum Beispiel direkte Eiweiße oder andere Bestandteile des Erregers nachweisen. Antigene, Antigennachweise im Labor ist zum Beispiel wichtig bei Denguefieber, ist wichtig bei HIV. Man kann Legionellenantigene im Urin bestimmen, um so ein paar Beispiele zu nennen. Das sind dann auch immer Untersuchungen, die oft nur in einem gewissen Zeitfenster gehen. Die gehen dann in Tag, weiß ich nicht, 2 bis 6 der Erkrankung, aber an Tag 20 gehen sie nicht mehr und am allerersten Tag möglicherweise auch noch nicht. Immer individuell. Und dann gibt es natürlich die PCR. Die PCR ist schnell, die PCR ist sehr sensitiv. Das heißt, sie kann auch kleinste genetische Fragmente des Erregers nachweisen. Kennen wir ja zur Genüge jetzt von Covid, aber eben auch bei Influenza. Aber da ist wieder die Einschränkung, was messe ich denn? Ich messe ja keine oder ich weise ja keine lebenden Erreger nach. Ich weise Genmaterial nach. Und wenn ich einen Patienten hatte, der eine Covid-Infektion hatte, komplett gesundet ist und ich mache einen Monat später einen Abstrich und der ist positiv, ja, da wissen wir alle, was dann passiert. Dann führt das wieder neue Testungen, Isolation und sonst was nach sich, obwohl der Patient vielleicht einfach im langsam absteigenden Ast der schon durchgemachten Infektion ist. Also das muss man immer richtig interpretieren. Und genauso wichtig ist es, dass man auch schon bevor ich die Ergebnisse kriege, dass ich mein Probenmaterial kenne. Also ich muss wissen, in was für ein Gefäß oder was für eine Flüssigkeit oder was auch immer muss ich das einbetten, weil wenn ich es in das falsche Töpfchen kippe, dann kommt das unter Umständen völlig unverwertbar im Labor an. Ich muss Transportzeiten beachten, also gewisse Materialien oder Stuhlproben, die kann ich nicht irgendwie 2 Tage in der Klinik auf der Fensterbank liegen lassen und dann ins Labor schicken, dann kommt nicht mehr viel bei raus oder es wird mit anderen Erregern überwuchert und es kommen ganz andere Sachen raus, die keine Relevanz haben. Deswegen muss ich schon ein bisschen eine Idee haben, mit was könnte ich hier konfrontiert sein und dann entsprechend diese diagnostischen Schritte klug einsetzen.
Habt ihr denn manchmal Sachen, wo euch auffällt, dass da immer wieder Fehler gemacht werden?
Ja, also ich glaube, was bei Stuhldiagnostik häufig passiert, ist, dass man Stuhlproben zu lange liegen lässt, was halt auch einfach der Laborlogistik geschuldet ist. Das ist, glaube ich, vor allem dann in Praxen einfach schwierig, weil die haben dann einen Dienstleister, der klappert dann verschiedene Praxen ab und fährt dann irgendwann ins Labor. Aber das kann auch im Krankenhaus passieren. Das muss ich dann als Arzt oder auch als Pflegekraft dann schon selber steuern und sagen, okay, ich habe jetzt hier was abgenommen, das muss dann ja jetzt ins Labor und vielleicht ist dafür auch mal ein Sondertransport nötig. Also das ist schon was, das hat mit der PCR ein bisschen an Bedeutung verloren, weil ich natürlich dann gewisse Erregerbestandteile auch später noch nachweisen kann. Aber der Direktnachweis, der wird schon schwierig, wenn ich zum Beispiel solche Proben einfach zu lange liegen lasse oder dann vergisst man sie nach Schichtende und dann fällt es einem erst am nächsten Tag auf. Also sprich, wenn wir das nochmal so zusammenfassen von meiner Seite, gibt es eben verschiedene Dinge, die mir sehr wichtig sind. Also erstmal die Dringlichkeit, die ich bei der Versorgung meiner möglichen schweren Infektionen sehe, hängt vor allem von 3 großen Blöcken ab. Einmal ist es das klinische Bild und darin Alarmzeichen für schwere Verläufe. Immer vor allem diese Alarmzeichen, die auf ein Organ Versagen oder eine schwere Organschädigung hinweisen. Erstens, die Immunschwäche eines Patienten ist der 2. wichtige Block. Sei es durch eine Vorerkrankung, sei es, weil wir ihn mit immunsupprimierenden Medikamenten behandeln. Und drittens spezifische Erreger, die man immer ernst nehmen muss. Dann ist es so, ich sollte auch im Notfall immer versuchen, den Grundsatz Diagnostik vor Therapie einzuhalten. Und wenn es nur ein paar Blutkulturen und eine Urinkultur ist, das ist immer noch besser als gar nichts. Und wenn ich die Zeit habe, vernünftige Diagnostik, vernünftig kultivieren und dann therapieren und bitte nicht umgekehrt. Ein weiterer Punkt ist, dass ich Kolonisation versus infektiöse Inflammation auseinanderhalten muss und eine sterile Entzündung versus eine Infektion. Sprich, ich muss mir überlegen, ist der Patient nur von einem Keim besiedelt ohne Krankheitswert oder ist er tatsächlich durch einen Erreger krank? Und auf der anderen Seite hat der Patient Zeichen einer Entzündung, die aber gar nicht durch Erreger ausgelöst sind. Das kann eine Infektion vortäuschen, ist aber keine. Und zum Abschluss nochmal, es sind alles Bausteine, die ich zusammensetzen muss. Und wenn ich das mache, dann kommt ein gutes Gericht dabei raus und dann kann ich dem Patienten eine adäquate Therapie zuführen und er wird es mir danken.
Ja, das ist wirklich ein sehr, sehr komplexes Thema. Danke, dass du das hier so ein bisschen runtergebrochen hast. Und ich hoffe, dass für unsere Hörer das Ganze jetzt ein bisschen klarer ist, wie sie da vorgehen bei solchen Patienten und was da auch die Stolpersteine sind. Vielen Dank für diesen Überblick, Jakob.
Sehr gerne.